Deutschlandfunk.
Hunderttausende haben am Samstag queeres Leben gefeiert. Ein Zeichen für die Rechte schwuler, lesbischer und Transmenschen gesetzt. Und dann das plötzliche Ende beim Berliner CSD.
Leider müssen wir die Veranstaltung aufgrund einer schwierigen Situation vorzeitig beenden.
Kurze Zeit später ist klar, es hat einen Anschlag gegeben. Eine Frau wurde getötet, 29 weitere Menschen zum Teil schwer verletzt. Und sofort wird über politische Maßnahmen diskutiert.
Was mich wirklich irritiert ist, wie schnell sich Menschen plötzlich an die Seite der queeren Community stellen, die unsere Rechte über Jahre in Frage gestellt oder aktiv bekämpft haben.
Mehmet war beim CSD dabei, hat beim Gedenken am Sonntag eine Ansprache gehalten. Was er sich nach diesem schrecklichen Ereignis als allererstes wünschen würde und wie diese Tat gerade politisch genutzt wird, das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Montag, der 27. Juli. Seine gute Freundin Minja hatte ihn überredet, am Samstag mit zum Berliner CSD zu gehen.
Das war wirklich ein so besonderer Tag für mich, zumal es auch mit Minja war. Minja kommt auch gebürtig aus Bosnien und Herzegowina, ist lesbisch, offen, queer und das tat so gut, mit ihr zusammen und ihren Freundinnen und Freunden, also meinen Freundinnen und Freunden, gemeinsam diesen Tag zu begehen. Und das war ein wirklich sehr abruptes Ende dann.
Das ist Mehmet.
Ja, ich bin der Mehmet König, komme gebürtig aus Bosnien und Herzegowina, lebe seit 17 Jahren in Berlin und bin queerer Aktivist.
Um kurz nach 22 Uhr kam dann die Nachricht: Bitte verlass das Gelände.
Ich war Richtung Brandenburger Tor unterwegs und dann habe ich gemerkt, dass sehr viele Einsatzkräfte in der Nähe sind, Polizei, Feuerwehr, Notarzt, und habe dann die gelben Banner auf den Bildschirmen gesehen und habe gesehen, dass da ganz große Evakuierung steht. Habe dann sofort gemerkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht.
Mehmet hat dann versucht, Ruhe zu bewahren.
Ich muss sagen, also mich hat es leicht getriggert, diese Situation, weil ich selbst einen Krieg erlebt habe und in solchen Situationen man sich wirklich die schlimmsten Dinge ausmalt. Und ich bin dann sofort Richtung U-Bahn gelaufen.
Abseits des offiziellen CSD-Geländes im Berliner Tiergarten war kurz vor 22 Uhr ein Mann mit einem Lieferwagen in die Menge gefahren. Er tötet eine Frau, verletzt viele weitere schwer und kann zunächst fliehen. Relativ schnell wird bekannt, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den polizeibekannten Islamisten Abdul B. handeln soll. Abdul B. wird dann nach Angaben der Polizei bei seiner Festnahme am Sonntagabend getötet, als er die BeamtInnen mit einem Messer angreift. Die politische Debatte rund um den Anschlag war da längst in vollem Gange.
Wir werden die Freiheit unserer Gesellschaft verteidigen. Darauf können sich alle verlassen. Wir sind mehr. Wir sind stärker und wir halten in unserem Land zusammen.
Dass der Staat zum wiederholten Male versagt, wenn es um die Bekämpfung des islamistischen Terrors geht. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, dass Gefährder in Deutschland auf freiem Fuß sich befinden.
Und falls sie keine deutschen Staatsbürger sind, muss darauf hingewirkt werden, dass die Abschiebung stattfindet.
Diese Veranstaltung gestern, die ja war, die ist ja auch Ausdruck von Lebensfreude, von Freiheit und von Toleranz. Und deswegen ist der Anschlag eben mehr als nur Versuch, irgendwas zu stören. Der ist auch ein bewusster Anschlag auf die Freiheitsidee unseres Landes. Und deswegen muss auch mit aller Härte dagegen vorgegangen
werden. Mehmet ist am Sonntagnachmittag zum Brandenburger Tor zurückgekehrt. Er hat bei einer Gedenkveranstaltung eine Rede gehalten. Wie hat er die Stimmung da erlebt?
Die Stimmung war echt unglaublich schwer. Es war irgendwie so eine Mischung aus Trauer, Fassungslosigkeit, Angst. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie auch erlebt, dass, was mich tatsächlich sehr berührt hat, dass Menschen füreinander da waren. Mhm. Viele haben sich umarmt, auch wenn sie sich nicht kannten. Mhm. Sie haben miteinander gesprochen, teilweise auch einfach miteinander geschwiegen. Ja, ich hatte irgendwie so das Gefühl, in solchen Momenten merkt man, dass unsere Community zusammensteht.
Mhm. Ja, ich meine, es war Nachmittag, Sonntagnachmittag, der mutmaßliche Täter war noch gar nicht gefasst. So, das fällt einem selber ja dann vielleicht auch nicht einfach, da dann aufzutreten, oder?
Ja, also ich habe vorher mit einer anderen Rednerin gesprochen, die nach mir gekommen ist, und sie meinte dann so, ja, ist schon ein mulmiges Gefühl irgendwie, weil man weiß ja irgendwie nicht, ob da jetzt jemand mit dabei ist, der vielleicht einem schaden möchte und vielleicht sogar aus der Entfernung auf einen zielen möchte. Aber nichtsdestotrotz hatte ich das Bedürfnis, mich da auf die Bühne zu stellen und der Community meine Gefühle und meine Worte näher zu bringen.
Warum hattest du dieses Bedürfnis? Was war dir wichtig?
Ich hatte das Gefühl irgendwie, dass wir zwei Dinge gleichzeitig brauchen. Das ist einmal Raum für Trauer und Worte, die uns irgendwie wieder zusammenbringen. Und gerade nach einer solchen Tat darf unsere Community nicht alleine gelassen werden, von niemandem, also wirklich von niemandem. Und ich wollte zeigen, wir sind verletzt, wir haben Angst, ich habe Angst. Und wir werden uns aber nicht auseinanderdividieren lassen. Das war mir ganz, ganz wichtig zu sagen.
Das heißt, diesen Raum für Trauer, für Innehalten, das war so das eine. Dann das andere, dass man sich nicht auseinanderdividieren lässt. Wie nimmst du die Debatte direkt nach diesem mutmaßlichen Anschlag gerade wahr?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute und sehr interessante Frage, mit der wir uns wirklich viel zu selten nach solchen Vorfällen, Anschlägen beschäftigen. Und ich nehme sie tatsächlich als sehr widersprüchlich wahr. Wir müssen, also sobald wirklich die ganzen Ermittlungen belastbare Erkenntnisse liefern, wir müssen über Ursachen und Konsequenzen sprechen. Das ist unabwegig. Aber was mich wirklich irritiert ist, wie schnell sich Menschen plötzlich an die Seite der queeren Community stellen, die unsere Rechte über Jahre in Frage gestellt oder aktiv bekämpft haben. Und was ich tatsächlich noch problematischer finde, sind diejenigen am ganz rechten Rand, die diese Tat nun nutzen, um Hass gegen Menschen mit Migrationsgeschichte, Geflüchtete oder Musliminnen und Muslime zu schüren. Ganz ehrlich, das hilft einfach niemanden. Es schützt keine einzige queere Person und es spaltet unsere Gesellschaft einfach nur weiter.
Was macht das mit dir ganz persönlich? Du bist eine queere Person, du hast Migrationsgeschichte, du bist selbst Muslim.
Also es gibt Momente, an denen es an mir abprallt, aber es gibt Momente auch, an denen es mich wirklich schmerzt. Und gestern war so ein Tag, an dem es mich wirklich auch geschmerzt hat. Mich stört es einfach grundsätzlich, dass das Leid von Menschen so schnell politisch verwertet wird, egal von welcher Seite. Ich wünsche mir ganz persönlich, dass wir wirklich erst trauern, dann aufklären und anschließend dann die Konsequenzen ziehen. Also stattdessen werden oft innerhalb weniger Stunden politische Narrative bestätigt, die manche ohnehin schon seit Jahren vertreten. Den Betroffenen wird das einfach nicht gerecht.
Die Frage ist ja, wie schafft man das? Zum einen, ne, also wie du sagst, zu trauern, natürlich als ersten Schritt eigentlich, und dann gleichzeitig aber auch in einem nächsten Schritt ja wirklich Probleme auch anzusprechen, dass Islamismus ein Problem ist, dass Islamismus tötet beispielsweise, ne, und das dann aber auch gleichzeitig nicht zu verallgemeinern und zu instrumentalisieren. Das ist ja auch nicht ganz einfach.
Indem wir einfach präzise bleiben. Also wir wissen im Moment einige Anhaltspunkte, aber sollte sich der bisherige Ermittlungsstand bestätigen, dann müssen wir Islamismus klar benennen. Islamismus ist eine menschenfeindliche Ideologie. Er ist mit Demokratie, Freiheit und den Rechten queerer Menschen unvereinbar. Das müssen wir ganz klar sagen. Aber oft wird so getan, als würden wir zu wenig über Islamismus sprechen. Das ist einfach nicht wahr. Was aber wahr ist, dass wir wenig Konzepte dagegen haben. Was mir aber auch ganz wichtig ist zu sagen, Islamismus ist nicht der Islam, wie du es selber auch schon gesagt hast. Ich bin selbst Muslim, ich weiß, wie verletzend es ist, wenn Millionen Menschen für die Taten Einzelner verantwortlich gemacht werden. Und ganz ehrlich, wer gegen Pauschalisierungen gegenüber queeren Menschen kämpft, sollte auch keine Pauschalisierungen gegenüber Musliminnen und Muslimen zulassen. Beides gehört für mich zu einer offenen Gesellschaft dazu.
Der mutmaßliche Täter Abdul B. ist übrigens in Berlin geboren, war deutscher Staatsangehöriger. Was wir bisher sonst über ihn und die Tat wissen, das kann er uns zusammenfassen.
Mein Name ist Michael Götschenberg. Ich bin in der AD zuständig für die Themen Terrorismus, innere Sicherheit, die Sicherheitsbehörden und arbeite im ARD-Hauptstadtstudio.
Michael beobachtet die ganze Thematik seit vielen Jahren für uns. War er überrascht, als er von dem Anschlag gehört hat?
Nein, leider nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil seit vielen Jahren klar ist, dass insbesondere queere Veranstaltungen Extremisten triggern. Und zwar nicht nur Islamisten, sondern auch Rechtsextremisten. Und dass das Veranstaltungen sind, die potenzielle Anschlagsziele sind. Die Sicherheitsbehörden wissen das. Und wir haben eine Weile Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Und jetzt ist es eben leider zum Äußersten gekommen. Und das ist sehr tragisch.
Michael, was wissen wir, Stand heute gesichert über diesen Anschlag und den mutmaßlichen Täter?
Wir können, glaube ich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass es ein islamistisch motivierter Anschlag gewesen ist. Warum? Das ist jemand, der seit vielen Jahren auf dem Radar ist, der in der islamistischen Szene beheimatet ist, der versucht hat, sich der Terrororganisation Islamischer Staat anzuschließen, deswegen auch in den Libanon gereist war. Das ist das Land, aus dem seine Familie ursprünglich mal gekommen ist nach Deutschland. Er selber ist deutscher Staatsangehöriger gewesen. Und er ist gescheitert mit diesem Versuch, vom Libanon aus nach Syrien zum IS zu kommen. Saß dann im Libanon kurz im Gefängnis, ist dann nach Deutschland zurückgekehrt, wurde hier von der Polizei in Empfang genommen, wurde als islamistischer Gefährder eingestuft, das heißt, ihn als sehr gefährliche Person bewertet. Dann ist ihm der Prozess gemacht worden und er hat ein erstaunlich mildes Urteil bekommen, ist in ein Deradikalisierungsprogramm gekommen, weil er den Eindruck erweckt hat, dass er geläutert ist. Und das hat sich aber eben leider als falsch erwiesen. Und jetzt gibt es eine ganze Menge natürlich noch aufzuarbeiten mit Blick auf die Vorgeschichte dieser schrecklichen Tat.
Ich wollte gerade fragen, welche Fragen sind da noch offen? Also es gibt ja jetzt gerade ganz viele Stimmen, die sich fragen, warum ein islamistischer Gefährder, der offensichtlich ja mal versucht hatte auszureisen, sich dem Islamischen Staat anzuschließen, warum der wieder freigelassen wurde.
Zu Recht. Die Fragen habe ich auch und die betreffen ganz viele verschiedene Bereiche. Da geht es zum einen eben um dieses Gerichtsurteil, das ich gerade erwähnt habe. Da hat ein Jugendrichter entschieden, dass jemand, der ganz am Ende der Altersgrenze ist für Jugendgerichtsbarkeit, dass der eben nicht in Haft kommt, sondern dass man dem eine Chance gibt, dass man ihn in ein Deradikalisierungsprogramm steckt. In diesem Programm hat man schon den Eindruck gehabt, möglicherweise spielt er uns hier was vor. So wirklich überzeugt waren diejenigen, die das machen sollten, nicht. Aber er war trotzdem natürlich auch weiterhin unter Beobachtung. Er ist zum Teil observiert worden, man hat ihn abgehört, man hat Überwachungstechnik verbaut. Ob diese Maßnahmen jetzt ausreichend waren, das wird man jetzt in der Rückschau sich sehr genau angucken müssen. Auch warum es zu diesem Gerichtsurteil gekommen ist, wird man sich angucken. Und da ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, ein abschließendes Urteil zu treffen. Wo sind die Fehler passiert? Ja. Aber am Ende unterm Strich bleibt die Bilanz, die Polizei gibt eine Prognose ab mit Blick auf solche Leute. Und die Prognose bei ihm war offensichtlich falsch. Es gab keine Hinweise darauf, das ist mir versichert worden von den Sicherheitsbehörden, dass er möglicherweise einen Anschlag plant. Und deswegen konnte man ihn auch nicht einsperren. Aber die Prognose, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht, die war falsch. Und es gibt solche Fälle. Manchmal entscheiden sich Menschen auch sehr kurzfristig, einen Anschlag zu verüben. Und die Polizei hat dann in der Tat auch wenig Möglichkeiten, das zu durchkreuzen.
Wie groß ist denn ganz generell das islamistische Gefahrenpotenzial in Deutschland aktuell?
Ja, das ist immer noch ziemlich erheblich. Wir erinnern uns noch an die Jahre, als der sogenannte Islamische Staat ein Territorium hatte in Syrien, im Irak, als Tausende sich auf den Weg gemacht haben, um sich dem IS anzuschließen. Da gab es ein Riesenproblem, es gab permanent Anschläge. Und die Situation haben wir eigentlich glücklicherweise seit einigen Jahren hinter uns. Der IS ist von der Landkarte verschwunden, es gibt ihn aber immer noch. Und er propagiert seit einigen Jahren Anschläge mit einfachen Mitteln, mit Fahrzeugen oder mit Messern. Das kann jeder und das braucht keine große Planung. Es braucht eigentlich nur Personen, die an dem Punkt sind, dass sie einen solchen Anschlag verüben wollen. Es gibt immer noch diese Instrukteure, die Leute online begleiten. Wenn man den IS finden will, dann findet man ihn. Und dann findet man auch diese Personen und die sind dann dafür zuständig, jemanden weiter so zu radikalisieren, dass er an diesen Punkt kommt. Und wir haben aktuell in Deutschland etwa 450 islamistische Gefährder bundesweit, die sehr unterschiedlich konkret gefährlich sind. Die Sicherheitsbehörden sind immer damit beschäftigt, permanent diese Leute zu bewerten und zu entscheiden, wen müssen wir mehr, wen können wir weniger ins Visier nehmen. Man ist dabei durchaus erfolgreich.
Ich wollte gerade fragen, weil das ja jetzt auch immer wieder von politischer Seite von unterschiedlichen Parteien kommt, dass der Kampf gegen Islamismus stärker gekämpft werden muss, dass Sicherheitsbehörden das mehr auf dem Zettel haben müssen. Würdest du sagen, Sicherheitsbehörden haben das ausreichend auf dem Zettel?
Ja, haben sie, definitiv. Glücklicherweise ist das nicht mehr so präsent, wie es eben damals war, als wir es mit dieser Hochphase des IS zu tun hatten. Aber wir haben natürlich immer noch jede Menge Personen in Deutschland, die Anschläge verüben wollen. Es gibt jede Menge Hinweise und man ist in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich darin gewesen, diese Anschlagspläne zu durchkreuzen. Da ist dann immer nur einen Tag die Rede von, dass jemand festgenommen wurde, aber dann vergessen die Menschen das wieder. Das ist ja auch in Ordnung, aber man ist da in den vergangenen Jahren wirklich erfolgreich gewesen. Mhm. Aber es gibt eben immer wieder diese Personen, und das ist besonders tragisch, wenn man sie lange auf dem Radar gehabt hat, die falsch bewertet werden, wo die Prognose falsch ist. Aber ich fürchte, man wird das eben nie ganz ausschließen können, weil die Alternative wäre, alle wegzusperren, denen man zutraut, dass sie einen Anschlag verüben könnten.
Ja.
Ohne konkrete Hinweise darauf. Und das lässt ein Rechtsstaat nicht zu. Das machen Diktaturen, die sperren alle weg, die der eigenen Ideologie nicht folgen. Das ist bei uns anders. Und das führt aber eben dazu, dass es Risiken gibt.
Wie sind die politischen Reaktionen jetzt auf diese Tat? Wer fordert da was?
Ja, die sind so, wie sie eigentlich immer sind nach solchen tragischen Ereignissen. Dass natürlich zunächst mal die Frage gestellt wird, wie konnte das passieren? Jemand, der man so lange im Visier hat, dass er trotzdem falsch bewertet wird. Und das muss man sich auch angucken. Aber natürlich reden wir nach solchen schrecklichen Ereignissen immer sehr schnell über harte Maßnahmen. Was müssen wir sicherheitspolitisch anders machen? Weil das natürlich auch ein politisches Thema ist, an dem man die Unterschiede der Parteien festmachen kann. Und deswegen gibt es diejenigen, die ohnehin immer wieder sagen, dass wir zu viele gefährliche Personen im Land haben, beispielsweise die AfD, die nutzen dieses Ereignis für sich, um natürlich mal wieder ein Systemversagen festzustellen und das ich so nicht sehe. Die ganze Diskussion lebt aber im Moment eben davon, dass man noch gar nicht genau weiß, was ist im Vorfeld eigentlich passiert. Und insofern sind wir gerade wieder einen Schritt voraus, dass wir Dinge fordern im politischen Raum, ohne genau zu wissen, was jetzt überhaupt der Grund dafür ist, dass es zu dieser Situation gekommen ist.
Im September wird in Sachsen-Anhalt, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. In Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in Umfragen mit Abstand vorne. In Berlin ungefähr gleichauf mit Linken und Union, alle bei knapp 20% aktuell. Naja, und Mehmet aus Berlin sagt ganz klar, auch mit Blick auf die Wahlen, er hat auch die große Sorge, dass Parteien den Anschlag instrumentalisieren.
Am schlimmsten natürlich die AfD. Und das ist zwar erwartbar, aber ich habe die Sorge, dass das auch in die Gesellschaft mit reinsickert und die Gesellschaft sich davon spalten lässt.
Und er erlebt auch jetzt schon, wie queeres Leben angegriffen wird. Die offiziellen Zahlen zeigen ganz klar, dass queerfeindliche Gewalt in den letzten 10 Jahren deutlich zugenommen hat. Das wirkt sich auch auf Mehmets Alltag aus. Auch wenn er sagt,
also ich liebe Berlin. Berlin ist eine wirklich großartige Stadt. Ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Berlin bietet wirklich viele Freiräume, die viele andere Städte nicht haben. Gleichzeitig merke ich, wie natürlich viele andere queere Menschen auch, dass wir Situationen häufiger abwägen. Hält man beispielsweise auf der Straße die Hand des Partners oder der Partnerin, küsst man sich einer U-Bahn-Station. Ich bin ja vor 17 Jahren nach Berlin gekommen und diese Gedanken gab es früher deutlich seltener. Ich bin aus Bayern hergekommen, aus Ingolstadt, und ich habe mich sehr frei gefühlt und ich war so überrascht von dieser Stadt und die hat mich so wirklich in ihren Bann gezogen. Und diese Gedanken gab es früher deutlich seltener, wie ich es schon gesagt habe, und dass wir sie heute wieder haben, es sollte uns wirklich alle als Gesellschaft nachdenklich machen.
Was sollte aus dieser Tat, die ja auch noch aufgeklärt werden muss, weiter folgen, wenn nicht, wie wir ja auch schon besprochen haben, politische Instrumentalisierung? Was würdest du dir wünschen?
Ich wünsche mir wirklich 3 Dinge. Erstens eine konsequente und transparente Aufklärung dieser Tat. Zweitens einen besseren Schutz queerer Menschen, nicht nur bei großen Veranstaltungen wie dem CSD, sondern auch wirklich im Alltag. Und drittens mehr Investitionen in Demokratiebildung, Präventionsarbeit und queere Projekte. Denn ganz ehrlich, wenn wir die letzten Monate betrachten, wer ernsthaft gegen Hass kämpfen will, darf doch nicht genau dort kürzen, wo Respekt, Vielfalt und demokratische Werte vermittelt werden. Queere Jugendzentren, Beratungsstellen und Demokratieförderprojekte sind doch kein Luxus. Sie sind Teil der Antwort auf gesellschaftlichen Hass.
Das war Unboxing News für heute. Teilt die Folge gern mit anderen, die sie auch hören sollten. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Das Team heute: Ingo Rockenberg, Jan Dahlmann, Alex Böhle, Nils Scheid, Alex Dojanow und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.